99% Hack. Dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeig dir, mit welch simplen Strategien du noch erfolgreicher wirst. Mein neues Buch, wie Frauen erfolgreich im Männerdomain durchstarten, ist nun brandaktuell verfügbar. Nicht nur für alle starken Frauen von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung. Und nun ran an den Hack. Glaub nicht alles, was du denkst. Wir sind eine Nation der Denker. Und natürlich bestimmen unsere Gedanken maßgeblich unsere Gefühle und unser Verhalten. Doch wie kannst du dir selbst auf die Schliche kommen und auch mal schauen, wie du deine Gedanken ändern kannst? Wie schaffen wir es wirklich, alte, festgefahrene Denkmuster aufzusprengen und neue Perspektiven einzunehmen, mit denen wir deutlich erfolgreicher sind? Eine Frau kennt die Antworten und sie ist heute bei mir zu Gast im Podcast. Sie ist die Expertin fürs Umdenken und ich freue mich so sehr, dass sie heute bei mir da ist. Herzlich willkommen, liebe Dr. Barbara Flügge.
Hallo, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dem Podcast. Vielen Dank,
liebe Barbara, ich freue mich total, dass du die Zeit hast und ich weiß, du bist ja gerade quasi eigentlich nur als Kondensstreif am Horizont zu sehen, weil du gerade bei ganz vielen Unternehmen angefragt bist, was das Thema Umdenken angeht. Was ist da gerade? Ist da gerade irgendwie ein Hype im Markt oder was haben die Leute erkannt, dass es manchmal doch ganz gut ist? Oder was ist da draußen gerade los in der Wirtschaft?
Also passt ja auch sehr gut zum Thema Umdenken. Natürlich ist es so, dass wir momentan von der wirtschaftlichen Krise und so weiter viele sprechen. Aber das Umdenken tatsächlich ist bei den Unternehmen, die wirklich vorwärts machen wollen. Und ich bin momentan, mein Fokus sind ja Mittelstandsunternehmen. Ich komme ursprünglich aus dem Konzernleben auch. Also Startup, Konzern, ganz zu Anfangs mal Mittelstand. Und ich bin wieder auf den Mittelstand zurück, weil ich sage, dort findet Umdenken nicht nur im Kopf statt, sondern eben auch im Handeln. Und ich, letzte Woche war ich bei einer kleinen Unternehmensgruppe in Sachsen. Und statt zwei Unternehmen haben wir gesagt, wir machen jeden Tag die Erstanalyse, jeden Tag ein Unternehmen. Also ich war bei 5 Unternehmen. Nächste Woche geht es weiter. Und das ist sehr spannend, weil dieses, was du angefragt hattest, warum gerade jetzt? Jetzt ist der Zeitpunkt, sich zu entscheiden, weitermachen, also positive Spirale aufzubauen oder ich sage jetzt mal zu sagen, es wird eh nichts. Und ich bin bei denen unterwegs, die wollen. Ganz einfach.
Finde ich toll. Genau. Und ich könnte jetzt schon wieder in 10 Richtungen abbiegen, obwohl wir erst am Anfang des Interviews sind, liebe Barbara. Du hast gerade ein schönes Stichwort genannt. Also wir behindern uns ja, glaube ich, manchmal ganz gern, wenn wir so denken, wie wir denken. Stellen wir uns da manchmal ganz gern selbst ein Bein? Du hast ja gesagt, manche Unternehmen erkennen es, manche merken es gar nicht. Wie kriege ich denn das überhaupt mit?
Also es ist natürlich so, dass man bekommt es dann mit, wenn man sich tatsächlich mit dem, ich sag mal, dem Negativen, mit dem man sich beschäftigt, wirklich tiefer beschäftigt. Weil sehr oft sind das auch vorgeschobene negative Gedanken. Oft ist es, was fehlt, der Mut, also der Mut weiterzumachen, es durchzudenken und sich natürlich auch hineinzuversetzen, zu überlegen, aus dem, was jetzt eine Denkblockade ist, dass das tatsächlich geöffnet werden kann zu einer Opportunity. Ich sage mal, from obstacles, also von einem Hindernis zu einer Opportunity. Und wir haben ja als Menschen 60.000 Gedanken im Schnitt am Tag. Und es ist ja nicht so, dass all das neue Gedanken sind, sondern 80% davon sind negative. Und das ist auch nicht wieder 80% davon neue, sondern wir wiederholen konstant sehr oft, also die Negativ- oder Nicht-Gelingens-Denker, Nicht-Möglich-Sein-Denker, immer wieder das. Und das ist dieses Repetitive. Und wir wissen ja, je öfter wir uns mit etwas auseinandersetzen, dann kommt das letztendlich auch in Erfüllung am Ende des Tages. Ja. Also die Behinderung findet bei uns statt, wenn wir das Negative wegdrücken, weil es uns vielleicht so einen Glimpse, so einen kleinen Leuchtstreifen gibt, der sagt, Moment mal, das stimmt, da ist was. Und der Mut verlässt diejenigen dann zu sagen, ich mache nicht weiter. Ja, genau.
Finde ich total spannend. Jetzt hast du gerade ein wunderbares Stichwort genannt. Wenn wir sehr oft negativ denken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir negative Resultate erzielen, relativ hoch. Und da gibt es ja einen schönen Begriff, selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, unser Denken ist unweigerlich an unser Verhalten geknüpft. Sehe ich das richtig?
Unser Denken und durch das Denken sortieren wir, Daniel Kahneman hat es immer so schön in seiner Sozialforschung dargestellt, durch das Denken in die eine Richtung suchen wir uns auch genau die Fakten, die zu diesem Denkansatz passen. Und ich habe immer eine ganz einfache Metapher, was ich auch ganz in den Projekten nehme, wenn es zum Aufhänger kommt, zu Change Management. Wir ärgern uns ja ab und zu, also ich zumindest, wenn jemand vor mir, sagen wir mal, 60 km/h fährt auf einer Landstraße, wo 100 km/h erlaubt ist.
Unbedingt. Du, den könnte ich sofort aus der Fahrerkabine rausziehen.
So, der Punkt ist nur, wenn wir uns mal überlegen, warum, und ich sage mal, dieses nicht gelingen, selbsterfüllende Negativprophezeiung könnte ja sein, jemand fährt 60 km/h, weil 300 Kilometer weiter es eine Ampel gibt, die auf Rot schalten könnte. Und das ist das, was wir sind nicht im Hier und Jetzt. Und eine selbsterfüllende Prophezeiung im hoffnungsvollen Sinne, also die Psychologen nennen ja, die Hoffnung ist viel stärker als der Optimismus, weil die Hoffnung hat eine Energie. Sie hat eine Willensenergie, Denken, und sie hat eine Wegeenergie, Handeln. Und das finde ich sehr schön. Also sich sozusagen, wenn man mal versucht ist, 60, einen, der vor einem fährt mit 60 km/h zu haben und sagt, Mensch, was machst denn du? Und dann mal überlegen, vielleicht ist es tatsächlich dieses zu starke Vorausdenken im negativen Sinne, da könnte die Ampel auf Rot umschalten. Und dann habe ich natürlich dieses, was du sagst, dass unser Denken das Handeln beeinflusst. Ja.
Oh, das ist total spannend, auch nochmal der Unterschied zwischen Hoffnung und Optimismus, weil ich würde sagen, ich bin ein wahnsinnig optimistischer Mensch. Der Unterschied zum Hoffnungsvollen ist wirklich nochmal die Handlung, also die in Aktion treten. Das finde ich schön. Ich würde mich allerdings auch als einen Menschen mit viel Hoffnung bezeichnen. Du hast gerade gesagt, und das finde ich spannend, wir tendieren dazu, manchmal die Dinge nicht zu durchdenken oder in der falschen Richtung abzubiegen. Und ich tendiere manchmal dazu zu sehen, gerade in einem Alter, wo Menschen sehr jung sind, ist es so, die haben eine gewisse, ich nenne das immer ganz liebevoll, Welpennaivität. Das heißt, es wird nicht durchdacht, aber damit läufst du manchmal auch los, weil du, wie gesagt, auch nicht negativ abbiegst. Jetzt hast du gesagt, es ist wichtig, mal wieder die Dinge zu Ende zu denken, aber tappt man nicht in die Falle, dass wir manche Dinge auch einfach zerdenken und zu sehr nachhirnen, bevor wir überhaupt loslegen?
Ja, und das ist natürlich eine sehr individuelle Einschätzungsfähigkeit, die wir wieder lernen müssen, zu wissen, wann höre ich auf. Das ist ähnlich wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit oder man liest ein Stichwort im Internet. Der eine googelt 20 unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Analysen von Stiftung Warentest, um eine bestimmte Kamera auszuwählen. Der andere sagt, ich bin dann mit dem Top 3 zufrieden. Und das ist natürlich diese Frage, wann es sozusagen in eine Stresssituation mündet. Also wenn der Energieaushalt letztendlich so ein Warnzeichen gibt und sagt, Moment mal, jetzt bist du in dieser Falle drin, zu glauben, sich auf 17 andere verlassen zu müssen, weil man nicht selbst entscheidet. Das ist natürlich ein sehr persönliches, individuelles Training, vor allem auch ein sehr gutes und wichtiges Training für Führungskräfte an der Stelle, wenn es um Entscheidungsverhalten geht. Das andere ist natürlich, wir haben die Chance, durch das Durchdenken neue Verschaltungen in unserem Gehirn aufzumachen, die Synapsen zu pflegen, um dann neue Möglichkeiten, Optionen aufzustellen. Und man kann sich das limitieren, indem man sagt, es darf maximal auf eine Seite oder digital auf so und so viel. Und dass man dadurch sich selbst sozusagen, ich sage jetzt mal, ja, auch ganz gut einordnet und auch ein bisschen, ich sage mal, bremst an der Geschichte, ne? An dieser
Ja.
Stelle.
Ja, das finde
Genau.
ich total cool, weil ich tendiere dann auch dazu, dass ich ja, dass dieser Red Bull getränkte Wirbelsturm bei mir durch den Kopf schießt und ich dann nicht mehr abschalten kann, um zu sagen, hey, durchdenke es, aber habe vielleicht auch einfach einen Rahmen zu sagen, so, und jetzt lege ich den Stift weg oder jetzt klappe ich den Rechner zu und lass es einfach mal so wirken. Das finde ich total cool. Du hast gerade ein Stichwort mir gegeben und das würde ich gern aufgreifen, neue Verschaltungen herstellen. Das heißt, wir gehen ja davon aus, wir wollen das ja in dem Podcast auch wirklich jede Hörerin, jeden Hörer davon begeistern, mal ins Gehirn einzusteigen und alte Denkmuster aufzubrechen. Und dafür müssen wir natürlich wissen, wie unser Gehirn funktioniert. Stichwort Neuroplastizität. Also unser Gehirn ist änderbar. Kannst du uns da vielleicht mal einen kleinen Appetizer geben, was das bedeutet für unsere Denkmuster?
Ja, ich habe mal eine Untersuchung mitgebracht von Karl Friedrich Wessel, Wissenschaftsphilosoph, der letztendlich einen ganz spannenden Satz und eine Erkenntnis erforscht hat, nämlich, dass wir Menschen haben sogenannte biopsychosoziale Strukturen. Das heißt, wir sind von der Geburt an bis zum Tod letztendlich haben wir Kompetenzen in uns. Und viele haben ja diese negative Verschallung und sagen, ich kann es nicht. Ich bin nicht kompetent. Ich stelle mich dumm an. Oder jemand anderes sagt über jemand anderen, was machst du da eigentlich? Du kannst es sowieso nicht. Und der Punkt ist, wenn man sich genau diese Verhaltensmuster anschaut, haben wir das, ich sage mal, alle in uns und wir haben es auch uns selbst bewiesen, weil wir sind mindestens 120 Mal am Tag gefallen als Kleinkinder, bevor wir laufen gelernt haben. Und wir gehen mit einer Vorfreude als Kleinkinder. Die Mädels sind manchmal ein bisschen schneller als die Jungs, sage ich immer, mit dem Laufen lernen. Aber wir gehen mit einer Vorfreude nach vorne. Wir machen immer die Vorwärtsbewegung. Und dieses Innehalten letztendlich ist etwas, was wir uns über die Zeit und auch durch die Medien anerzogen haben oder an uns anerzogen wurde, dass wir nicht weitermachen. Also das heißt, dass wir dieses Handeln nicht wieder umsetzen, um dann durchzudenken. Was passiert als nächster Schritt? Und das ist, finde ich, sehr, sehr spannend und das ist für mich eine der Grundlagen, diese psychosozialen Strukturen, die wir haben. Ein zweiter großer Faktor, eine Kernkompetenz, die wir haben und unser Gehirn hat, ist Neugierde. Wir sind von Haus aus, das ist auch eine Kerngrundkompetenz des Menschen, wir sind neugierig, weil sonst gäbe es all diese Erfindungen, gäbe es uns nicht im 21. Jahrhundert. Und auch das ist etwas, was wir über die Zeit verlernt haben, weil wir uns gerne digitalen Medien verschreiben, wo der Algorithmus sagt, sei doch neugierig auf dieses Reiseziel, auch wenn wir gar nicht wissen, dass wir auf dieses Reiseziel gerne neugierig wären. Also Kollege Schmidt von Google sagt ja mal, ich kann euch prophezeien, dass Google früher weiß, wofür du dich entscheidest. Das ja nicht, weil er jetzt eine Glasbubble hat, sagt er ja mal, sondern weil der Stimulus, also die Stimuli, wunderschön in kleinen Algorithmen, in den Schrittchen, diese Häppchen eingebaut sind und uns sozusagen dahin leiten, etwas zu denken, aus dem Denken ein Handeln zu machen. Und das ist eben, was ich gern mitgeben möchte, den Zuhörern, ist wirklich dieses, die Kompetenz ist da. Jeder von euch, jeder von uns hat einen inhärenten Marktvorteil, was einen wirklich Alleinstellungsmerkmal persönlich einzigartig macht. Es braucht aber die Neugierde dafür, sich selber da zu entdecken und das durchzulassen von diesem Gefühl, ich kann doch eigentlich da oben im Gehirn das ankommen zu lassen und zu sagen, ja, ich darf das können. Und das ist sehr oft das, was ich in Change-Management-Projekten erlebe und erlebt habe, diese Bremse, die man selbst reingibt. Und wir wissen alle, wenn wir selbst unsicher sind, dann gibt es den Spiegel nach draußen, dann gibt es auch Personen und Strukturen, Organisationen, die natürlich das gerne annehmen und damit diese Bremse noch verstärken und dann kommt es zum Stillstand. Und dann ist unser Gehirn auch nicht mehr in der Lage, tatsächlich sich neu zu verschalten, weil wir haben keine Alternative, wir lassen keine Alternative zu. Ne? Genau.
Im Innen, so im Außen, ja, in der Tat, und man ist dann in so einem Loop, leider in einem doofen Loop drin, dass das Ganze natürlich nochmal befüllt wird. Du hast gerade gesprochen, und das finde ich ganz spannend, von den Stimuli, die man für das Gehirn hat. Wir haben jetzt über Google gesprochen, ja. Wir wollen natürlich aber selbstbestimmt unser Gehirn stimulieren können. Und dafür ist es vielleicht auch ganz gerne erstmal wichtig zu wissen, ne, was gibt es denn für Mindset-Arten? Also, welche Menschen schaffen es eher aus festgefahrenen Denkstrukturen rauszukommen? Was hat das mit der Art zu denken, mit dem Mindset zu tun? Magst du da mal einsteigen, Barbara?
Ja, also es ist eine sehr spannende Frage. Ich hatte mal ein Interview geführt mit einem Executive aus einem DAX-Konzern, weil ich genau das wissen wollte, ob es kulturelle oder persönliche oder auch historische, kindheitsgeprägte, ich sage jetzt mal, ja, Einflussfaktoren gibt, die das tatsächlich bestimmen, ob jemand in einer bestimmten, ich sage jetzt mal, Umgebung, Kategorie oder in einem bestimmten Berufsbild, das eine Mindset hat, sich zu öffnen und eine andere Gruppe das letztendlich nicht. Und seine Antwort war damals, es geht nicht, es interkulturell zu betrachten, weil die Kulturen an und für sich schon unterschiedlich sind. Und mein Ansatz war, und ich habe das auch dargestellt, ist, es spielt überhaupt keine Rolle, in welcher kulturellen Umgebung jemand ist, in welchem Beruf, in welcher Position. Es ist unser Schubladendenken, was wir durch organisatorische Strukturen, durch Hierarchien, Netzwerkorganisationen aufgebaut haben über die Jahre und durch die Weiterbildungen. Das heißt, ein Vertrieb wird immer vertrieblich geschult. Jemand, der im Kundenservice ist, wird kundenservicebezogen zum Beispiel geschult. Und diese Art von Schubladen letztendlich sind eigentlich der Hinderungsgrund, wenn man so sagen will, dass es eben Unterschiede gibt, ob das Mindset geöffnet ist, ob es ein Mindshift gibt oder nicht. Es gibt nicht diese Typen. Es ist wirklich sehr individuell, ob du das zulässt oder nicht. Natürlich gibt es, ich sage jetzt mal, Rahmenfaktoren. Also es gibt eine sehr berühmte Studie aus Hawaii. Benachteiligte Kinder wurden über einen Verlauf von 20, 25 Jahren, wurde die Studie aufgebaut. Benachteiligt, Gewalt in der häuslichen Umgebung ausgesetzt und so weiter. Ich arbeite ja auch viel mit einer Obdachlosenorganisation, mit Obdachlosen zusammen. Und die Erkenntnis ist, dass gerade diejenigen, die in einer sehr begrenzten, sehr auch zum Teil aggressiven Umgebung aufwachsen, haben das höchste Potenzial, sich tatsächlich zu befreien und diesen Mindshift hinzubekommen. Und weil letztendlich alles an Grundlage an Sicherheit ja, weg ist. Es wurde ausgelöscht. Die Sicherheit der Umgebung, der Kindheit, die Sicherheit einer menschlichen sozialen Bindung, beispielsweise zu den Eltern oder dem Elternteil. Wenn alles sozusagen brach liegt, wir sehen das momentan auch bei den Flüchtlingen, Flüchtlinge, die letztendlich plötzlich, denkt man, plötzlich ein Start-up-Unternehmen werden. Die haben nichts zu verlieren. Also der Mindshift hat viel damit zu tun, in welcher persönlichen Umgebung man ist. Und auf der anderen Seite diejenigen, die, sage ich mal, schon in einer komfortablen Situation sind, brauchen natürlich Mut und Neugierde, was wir vorhin gesehen hatten, um tatsächlich, ich sage mal, dieses Umdenken zuzulassen. Ne?
Das finde ich unfassbar spannend, denn ich weiß zum Beispiel auch, dass es viele Studien gibt, zum Thema Wendekinder, also Kinder, die in einer Umgebung groß geworden sind, wo wahnsinnig viel Veränderung war, wo wenig geblieben. Also ich bin selbst ein Wendekind, ich war in der Pubertät, wo überhaupt die Strukturen weggebrochen sind, die ganzen Sicherheitsmechanismen, die man kennengelernt hatte, diese Glaubenssätze, woran hast du vorher geglaubt? Und man geht davon aus, dass diese Kinder eine wahnsinnig große Veränderungsbereitschaft bis zum Ende ihrer Tage haben, weil sie mussten, also die mussten ein Stück weit springen. Und das spiegelt sich ein bisschen mit dem, was du jetzt auch sagst, die eben nicht die Sicherheit hatten und die sichere, das gemütliche Nest, die sind viel bereiter, sich zu verändern. Ich glaube, ich würde gerne aber trotzdem auch alle anderen motivieren, die in einer sehr sicheren und Gott sei Dank in einer sehr sicheren Umgebung aufgewachsen sind, die Neugierde zu behalten, ne? Was Veränderung auch Positives bewirken kann. Und jetzt weiß ich, liebe Barbara, jetzt fragen sich wahrscheinlich ganz viele, das ist ja super spannend, wie mache ich es denn jetzt? Und was ist denn jetzt beispielsweise, wenn du einfach mal sagst, du merkst, du hast vielleicht, da kommt gerade ein negativer Gedanke durch den Kopf, ja, der dich klein macht, ich kann das nicht oder ich will nicht weitermachen oder schaffe ich sowieso nicht. Was mache ich denn dann?
Also was wir letztendlich entwickelt haben durch das Resilienzprojekt, was ich vorhin sagte, wir haben ja auf vier Kontinenten gearbeitet und Menschen interviewt. Und dann kam die Idee zustande, zu sagen, dieser Mindshift, wie kann man sich das antrainieren, dass man neue Gedanken zulässt und eben auch zulässt, mal abzubiegen oder vom Abbiegen wieder zum Zurückfahren zu kommen. Und was ich dann letztendlich entwickelt habe mit einem kleinen Team, ist die ABC-Methode. Das heißt, wir nehmen tatsächlich die Form eines Buchstabens. Es gibt dahinter auch eine, ich sage jetzt mal, eine psychologisch verhaltensbasierte Entscheidung, Entscheidungsoption, welcher Buchstabe jetzt beispielsweise für dich derjenige ist, den du dir auswählst und warum es genau der passende ist für dich. Dazu haben wir ein Online-Quiz auch entwickelt. Das heißt, für diejenigen, die jetzt nicht sagen, oh, es ist wirklich das F Oder ich hatte letztens jemanden, du siehst, alles, was ich habe, ist auf W bezogen. Also das war, ist ein Unternehmer, ein Gründer, wie gesagt, fünf Unternehmen und sagt, es ist das W. Und wir haben auf Basis dieser Buchstaben, des Buchstabenformats, also wie der Buchstabe letztendlich uns erscheint, in Großbuchstaben gezeichnet wird, haben wir tatsächlich eine Methode entwickelt. Die unterste Ebene ist die Start Here, also die Startposition, wenn wir jetzt mal das F nehmen, ja. Und das ist natürlich das, wo du, ich sag jetzt mal, du bist in einer bestimmten Position, du hast einen bestimmten Beruf, du bist in dem Heute, Hier und Jetzt. Das erstmal aufzuschreiben. Und dann der Weg nach oben, wie gesagt, das hängt immer von den Buchstaben ab, nehmen wir das F. Der Weg nach oben ist natürlich gekennzeichnet, dass wir all diese Fragen haben. Ich sage immer, man brusht so in der Mitte. Das ist wie so ein Besen oder schon Schrubber, der immer hin und her kehrt und sagt, nein, du darfst nicht, du kannst nicht, das funktioniert sowieso nicht, das habe ich erlebt, die Zahlen sind zu schlecht, ich kann gar nicht wachsen als Unternehmen. Wir haben noch nie Digitalisierung gemacht. Das ist sozusagen in der Mitte eines Buchstabenformats, wenn wir uns das anschauen, bei dem F, haben wir das sehr ausgeprägt. Das ist diese mittlere Linie. Das erstmal alles aufzuschreiben. Also alles, was tatsächlich an negativen oder auch an kritischen Punkten kommt, und dann sich zu öffnen. Dafür haben wir eigene Fragenkatalogen und Übungen entwickelt, zu öffnen, damit man über diese Hürde nach oben geht. Weil das F geht da weiter. Oben kommt sozusagen ein breiter Balken, ne, wenn wir uns das vorstellen, wie das F gezeichnet ist. Ja. Und oben sozusagen ist die Create-Phase. Das heißt, dort ist etwas, wo du für dich aus dem, was du als Startpunkt festgelegt hast, mit all dem, was dich bewegt, mit einem gewissen Filtering-Prozess, was du nimmst, um oben auf Basis dessen etwas zu erschaffen. Und wie gesagt, einen Buchstaben nehmen. Ich empfehle jetzt einfach mal das F, so wie wir es jetzt dargestellt haben. Start here, in der Mitte mal hin und her schrubben und zu so gucken, so viele negative Punkte wie möglich zu sammeln, auszufiltern, was für die nächsten 90 Tage wirklich relevant ist. Das ist einer der Filter. Und nur diese Punkte zu nehmen und sagen, wie kann ich das jetzt in eine Opportunity, in eine Gelegenheit umkehren?
Ah, das war das, was mir jetzt gerade noch gefehlt hat, wie ich vom mittleren F-Strich zum oberen F-Strich komme. Das
Genau.
ist, dass wirklich nur die relevanten negativen oder vermeintlich relevanten negativen Glaubenssätze
Vermeintlich, genau.
mitnehmen und umdrehen. Also als
Genau.
Opportunity, als Möglichkeit, als Chance sehen. Das finde ich total spannend. Du hast gerade allerdings auch gesagt, wir können ja abbiegen. Wir können bewusst abbiegen, jetzt von diesen negativen
Ja.
Gedanken hin zu positiven. Das ist eine bewusste Entscheidung. Oft geht es
Ja.
aber andersrum, liebe Barbara. Das beobachte ich ja oft. Die
Ja.
Leute kommen in diese negative Denkspirale rein. Also nach dem Motto, denk nicht an den rosa Elefanten, zack, du denkst an den rosa Elefanten. Und ein negativer Gedanke befeuert den nächsten und den nächsten und den nächsten. Wenn ich merke, ich bin in so einer Abwärtsspirale drin, gibt es da so ein SOS-Hack, wo du sagst, okay, wenn du in so einer Abwärtsspirale bist, tu auf jeden Fall das oder tu das nicht.
Ich glaube, ich sage jetzt mal, ich sage, ich glaube, weil natürlich das auch, ich sage jetzt mal, ein Lösungsansatz immer wieder auch sehr individuell geprägt ist. Das Denken lenkt zum Denken ab. Das heißt, ich empfehle dazu, es zu visualisieren und sich tatsächlich auf dem Block einen Strich zu malen in der Mitte, weil wir immer über diese Dreiteilung gehen, und tatsächlich diesen Strich zu malen und sagen, bis dahin lasse ich es zu und nicht mehr. Der Punkt ist, wir sind kognitiv geprägt durch Visualisierung. Das ist letztendlich inhärent, wie wir letztendlich auch unsere Zivilgesellschaft, unsere Erfindungen und so weiter weiterentwickelt haben. Alles das, was uns an Ideen gekommen ist, wird oft erstmal zeichnerisch in irgendeiner Art und Weise. Das sind die berühmten Napkins, diese Ideen eines Startups auf einer Serviette zum Beispiel. Es visualisieren, gar nicht denken, sondern visualisieren und sich einen Stopp eintragen und sagen, jetzt habe ich so viel und dann ist es gut. Es braucht diese Vereinbarung mit sich selbst, sich eine Grundregel aufzuerlegen und sagen, es ist gut so.
Das find ich großartig, weil damit hast du nicht dieses Denk ja nicht dran. Du kannst es kurz zulassen, wenn du in dieser Gedankenspirale drin bist, aber dann schreibst du es auf bis zum mittleren Strich des Blattes beispielsweise und dann ist gut. Also dann ist das Agreement, jetzt steige ich aus. Jetzt
Genau.
steige
Du
ich aus.
kannst natürlich, genau. Und visuell ist auch noch förderlich, den Elefanten einfach mal zu malen. Egal wie er dann aussieht, bei manchen sieht er aus wie ein Hund, eine Katze oder ein Esel oder wie auch immer. Einfach mal einen Elefanten malen, ein bisschen schraffieren, und eine andere Farbe nehmen. Das sozusagen auch wieder da ist, diese kognitive Umschaltung letztendlich in das Positive führt, ne, an der Stelle. Also sich kognitiv auch belohnen damit.
Finde
Der
ich mega.
Negativgedanke hat ja eine Quelle. Also der hat oft ein Bauchgefühl, was nicht nach vorne kommt, weil wir erzogen worden sind, dass es rational, funktional zu belegen ist. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass Kaufentscheidungen beispielsweise 90% emotional geprägt sind und wir erst danach letztendlich uns die Fakten zusammensuchen, um diese 90% mit 10% aufzufüllen. Und jetzt gehen wir den anderen Weg, machen es visuell. Und lassen auch den rosa Elefanten tatsächlich nicht zu, aber wir schraffieren ihn oder er wird kariert oder er sieht aus wie ein Hund oder eine Katze. Dann kommt auch das Innere wieder heraus und dann ist es gut so. Ne?
Das finde ich ja sowieso immer spannend, dass alle immer denken, wir entscheiden im Kopf und dass das eigentlich Quatsch ist, weil wir emotionale Entscheider sind und das dann verrationalisieren. Das finde ich auch total spannend. Also diese letzten 10% sind die Argumente, die wir uns dann suchen, ne? Und das ist dann mein flinker Buchungsfinger, der den Urlaub geklickt hat und im Nachhinein sagt, war reduziertes Angebot.
Hast du das wirklich, dieses Sieben-Sterne-Hotel, sage ich jetzt mal? Eine andere Metapher ist auch sehr spannend, wenn wir diese Linie haben in der Mitte, diesen Punkt bis hier und nicht weiter. Mir sagt da mal ein Manager aus einem Finanzinstitut, sagt er, ich habe jetzt mein Bild im Kopf. Für eine ist es halt ein Strich, der andere ist der rosa Elefant. Er sagte, ich habe eine Mauer. Er hat tatsächlich dann angefangen, im Termin eine Mauer zu zeichnen. Und dann sind wir spielerisch rangegangen. Die Mauer ist gut, weil wenn ich die Leiter anlege, bin ich höher als vorher. Ne? Wieder Start hier, nach oben gehen, nach oben ziehen, hier in der Mitte letztendlich die Hindernisse mal auflisten und sehen, mit der Neugier letztendlich mal die Leiter anzulegen an die Mauer und dann hochzuklettern. Das ist natürlich das, was es braucht. Also dieses kleine Handeln, visualisieren, malen, die Linie zeichnen. Oder den Elefanten und dann ein bisschen schraffieren und anlegen. Also kognitiv es
Ja, ich
zulassen.
mag das total gern. Also die Künstlerin in mir findet das großartig. Und ich glaube, es gibt aber auch viele, die vielleicht jetzt überfordert sind. Und da ist es durchaus legitim, dass man sich da Unterstützung holt, weil es gibt auch manchmal Denkweisen, Strukturen, da kommen wir nicht sofort ran. Die sind unter Schichten, da müssen wir ein bisschen tiefer tauchen, da müssen wir ein bisschen
Ja.
arbeiten. Da darf man sich gerne, da muss man nicht alleine losradeln, das will ich sagen. Da gibt es auch professionelle Leute und Coaching etc., was man dafür in Anspruch nehmen kann. Jetzt ist es ja so, und da würde ich gerne zum Schluss nochmal drauf kommen. Ich kann ja in meinem Kopf, sage ich mal, nachhirnen, was ich will. Ich kann veränderungsbereit sein, ich kann meine Gedanken umstrukturieren. Jetzt sind ja aber gerade in deinem Unternehmen auch viele Führungskräfte unterwegs. Und da geht es nicht nur darum, dass ich in meinem eigenen Kopf sortiere, sondern dass ich vielleicht auch Gedanken und Denkweisen in einem Team ein Stück weit mit beeinflussen darf und in einer positiven Art und Weise beeinflussen darf. Also es geht nicht um Manipulation. Wie mache ich denn das am besten? Weil das klingt für mich wie eine Mammutaufgabe, mich selber erstmal zu sortieren und dann im Team auch dafür zu sorgen, dass die Denkweisen auf Wachstum und Ausrichtung und Potenzial orientiert sind.
Ja, auch da, wir haben das tatsächlich auch gemacht, mit Teams, beispielsweise im Key Account Management Bereich. Wir haben tatsächlich es gemacht mit der Buchstabenmethode, mit dem ABC Resilience. Da sehr individuell gestartet für jeden einzelnes Teammitglied. Jeder hat für sich auch gestützt mit Fragebogen, mit einem bestimmten Sensing. Übungen, wir nennen das Resilience Sensing an der Stelle, und dann erst in der Teamstruktur, im Teamcoaching, das dann letztendlich durchgeführt. Es braucht halt hier auch wieder dieses Individuelle zuzulassen. Ich sage immer, jeder hat seine oder ihre eigene Geschwindigkeit. Und genauso hat jeder so seinen Rahmen, was für ihn gut genug ist, beziehungsweise kreativ genug ist. Und als Führungskraft ist man natürlich gern gefordert mit den typischen KPIs. Und die Empfehlung ist tatsächlich, eben auch die kognitiven Fähigkeiten, die Kreativität, die Neugierde und auf der anderen Seite dieses Abbiegen dürfen auch zuzulassen und ganz bewusst, wir nennen das in Sessions, Das sind Mini-Sessions von 10, 15 Minuten, wenn man diese Methode mal durchgeschult hat. Immer freitags zum Beispiel zu machen. Ich nenne das Letter Friday. Das heißt, man wählt zum Beispiel einen Buchstaben aus dem Firmennamen oder einen Buchstaben, den eines der Teammitglieder genannt hat. Und das Spannende, das Schöne ist wirklich dadurch, dass man ja auf diese Ebene, diese mittlere Ebene der Obstructions, der Hindernisse kommt, wird das auch gegen, eröffnet sich dem Team sozusagen mal alle Hindernisse mal aufzulisten. Und das Ziel ist natürlich, in die Great-Ebene zu kommen, weil sonst hat das Team und auch die Führungskraft an der Stelle ja nicht den Erfolg gehabt. Das heißt, die Great-Phase zu eröffnen und dann geht man über die Obstructions, über die Hindernisse hinweg. Und das kann man spielerisch machen, eben indem man sich einen Buchstaben aussucht. Man kann es damit auch noch machen, indem man sagt, ich möchte nicht zu sehr in meiner Firma, also über meine Firma hirnen, wie du so schön sagst, sondern ich suche mir einen Konkurrenten und den Buchstaben eines Konkurrenten beispielsweise aus oder eines Produktes, was wir gerne auf den Weg bringen möchten. Und wir nehmen den Anfangsbuchstaben oder den Markennamen und gehen dann letztendlich von der Startposition durch die mittlere Ebene bis zur Erschaffensebene, der Create-Ebene hinweg. Genau.
Das finde ich so spannend und ich finde es schön, auch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dazu zu begeistern, wirklich mal diese ganzen Obstacles, also Hindernisse aufzuschreiben. Denn nur wenn ich die kenne, kann ich natürlich auch eine Lösung suchen oder schauen, ob die wirklich hinderlich sind. Weil manchmal sehen wir ja den Wald vor lauter Bäumen nicht und haben halt leider nicht die rosarote Brille, sondern die schwarze Sonnenbrille auf und es sieht alles viel schlimmer aus. Und das gemeinsam zu machen, finde ich toll, weil damit siehst du automatisch, wer vielleicht bremst und warum derjenige bremst. Also du hast nicht das Label drauf, aber der bremst uns schon wieder aus und er will keine Innovation, sondern du weißt, okay, der hat die und die Hindernisse im Kopf und die, sage ich jetzt mal, negative Denkansätze. Und vielleicht sind die in der Situation ganz hilfreich, wenn wir sie umdrehen. Also das finde ich super spannend, liebe Barbara. Da könnte ich jetzt direkt eine ganze
Wir
Stunde
können
mit dir
einsteigen mit
weiterplaudern.
Letter Friday.
Total.
Also,
Liebe Barbara,
genau.
wenn du jetzt noch mal aus deiner Sicht so die drei wichtigsten Tipps und Hacks raushauen müsstest, was sind für dich so die besten Tipps, um alte Denkmuster aufzubrechen, um sich auch in den eigenen Denkstrukturen mal zu überprüfen? Was würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern gern mitgeben?
Also ich gebe natürlich gerne mit, sich tatsächlich mit dem Online-Quiz beispielsweise vor Ort zu beschäftigen. Es ist komplett frei. Man arbeitet 16 Kernansätze durch und erkennt dadurch schon letztendlich, in welcher, ich sage jetzt mal, in welcher Sortierung man gerade ist. Das kann sich ja auch über die Zeit ändern. Das heißt, den Mut und die Neugierde haben, die Neugierde beibehalten und sich auf einem Blatt Papier den Strich zu malen und sich gerne alle negativen Gedanken aufzuschreiben, um mit dem Ziel letztendlich dann in diese Create-Phase zu kommen, um daraus etwas Neues oder etwas Bestehendes zu verbessern oder aufzubauen. Ja, Letter Friday, wir können uns dazu gerne unterhalten. Ich bin in München, im August, glaube ich, ist das, gibt's eine Free Session.
Oh,
Alle
toll.
herzlich eingeladen. Wir gehen das eine Stunde, machen wir das durch. Es kann jemand kommen und sagen, ich habe ein ganz bestimmtes Hindernis, ich will es gelöst wissen. Wir haben das mit einer Gruppe von Lions Club-Mitgliedern gemacht, aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Kulturkreisen. Und da war auch dieses, wo eine Teilnehmerin sagte, jetzt habe ich's. Wir haben uns zu sehr konzentriert und wollten einfach das Negative weghaben, statt zu überlegen, warum ist das eigentlich so? Also Quellenarbeit, sagt man so schön, sich wirklich Gedanken zu machen, warum ist das eigentlich ein Hindernis? Und ich hatte jemanden, wenn ich das noch ergänzen darf, eine Studentin aus Malaysia, die das gemacht hat, den Kurs. Und sie hat das sehr genau aufgelistet. Und bei ihr war es dieses Thema, dass sie nicht das Basiswissen hatte wie ihre Studienkolleginnen und Kollegen. Und das hat sie eingebremst. Und sie sagte, wenn ich aber das Hindernis nehme als Gelegenheit, daraus etwas Neues zu machen, was ja übrigens Startups, die hochinnovativen Startups ja machen. Sie nehmen etwas, was nicht funktioniert oder was uns im Markt fehlt und machen daraus etwas Neues. Und das ist eine so der dritte Gedankenpunkt oder der Hack, ja, den ich mitgeben möchte. Verhalte dich wie dein Startup, was du zukünftig irgendwann gründen möchtest und nimm aus dem Negativen und mach daraus etwas Neues, Kreatives, Positives. Erschaffe etwas daraus. Denn daraus sind die
Ja.
besten Startups dieser Welt entstanden. Ja.
So eine schöne Idee und dann auch nicht nur weg mit den negativen Gedanken, sondern dass man daraus was Tolles kreieren kann. Das finde ich sehr, sehr wertvoll, liebe Barbara. Jetzt haben wir schon ganz, ganz viel von dir gehört. Ganz zum Schluss habe ich natürlich noch drei persönliche Fragen an dich. Das ist die Kategorie Fastlane. Ich stelle dir eine kurze Frage und du darfst spontan antworten. Hast du Lust?
Ja.
Okay, dann legen wir los. Ja oder nein?
Ja.
Was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird, liebe Barbara?
Aufhören, weil es die anderen sagen.
Oh, ja, großartig. Und ganz zum Schluss habe ich noch eine extra on top. Wenn du irgendwo auf dieser wunderschönen Erde eine große Anzeigentafel hinstellen könntest, wo würde sie denn stehen und vor allem, was würde draufstehen?
Sie würde in Spitzbergen stehen und sagen, bitte kein Plastikmüll mehr in den Markt bringen, weil
Oh,
das ist das,
okay.
was dort in einem der schönsten Ecken der Welt tatsächlich an den Fjorden angeschwemmt wird. Man glaubt es kaum. Ja.
Ich glaube, das kam. Ist das ein favorisiertes Reiseziel von dir, Barbara?
Ja, ich liebe Norwegen. Ich war auch schon auf den Lofoten, habe dort gemalt. Also die Leute haben schon gesagt, die ist ganz verrückt, so im Sturm bei Wind und Wetter. Saß ich da und habe gemalt, ja, ist absolut, ja. Also ich war da schon öfters und Spitzbergen war ich noch nicht, da möchte ich gerne hin. Genau.
Wie schön. Und das ist ja auch eine schöne positive Denkweise und Zukunftsvision für dein Zukunftsboard. Hör mal, liebe Barbara, ich danke dir von Herzen, dass du ein so wunderbar geschätzter Interviewgast warst. Wir werden das unten natürlich in den Shownotes alles verlinken. Auch den Termin, den du gerade benannt hast, weil ich glaube, da sind bestimmt viele gerade aus der Münchner Ecke interessiert, vorbeizuschauen und zu gucken, wie das funktioniert und wie wir die negativen Denkweisen aufbrechen. Und ja, alle Zuhörerinnen, Zuhörer ermutige ich, gerne mal die Taktik auszuprobieren und sich dazu trauen, das Negative rauszulassen, damit wir dann wieder den Blick auf das Positive richten können. Ich danke dir von Herzen, liebe Barbara. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Du hast immer noch nicht genug? Abonnier gerne meinen Kanal und lies mein neues Buch, wie Frauen erfolgreich in Männerdomänen durchstarten. Nicht nur für alle starken Ladies von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung.